Kurzer Hinweis vor der neuen Folge. Die Blue Deals von Lemken 2026. Auf unsere Kurzscheibeneggen Heliodor und Rubin sparst du bis zu 1000 Euro je Meter Arbeitsbreite. 1000 Euro auf aufgesattelte und 500 Euro auf angebaute Kurzscheibeneggen. Mehr Infos zu den Blue Deals gibt es wie immer auf www.lemken.com und direkt bei deinem Lemken-Vertragshändler vor Ort. Und jetzt geht's los mit Carina und Johannes.
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Hallo und herzlich willkommen. Wie immer haben Carina und ich vorher nicht abgesprochen, wer anfängt. Und ich habe einfach mal das Wort ergriffen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder eine Folge mit einem sehr spannenden Gast, dazu später mehr. Ja, erstmal hallo Carina. Und ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt und bist bisher gut in die Woche gestartet.
Ja, moin Johannes und hallo an alle Zuhörer. Ja, ich bin soweit ganz gut in die Woche gestartet. Ich meine, wir haben jetzt Montagmorgen 9 Uhr, da ist jetzt auch noch nicht so schrecklich viel passiert. Die Zeitumstellung haben wir auch hoffentlich alle gut überlebt. Das war ja am Wochenende der Fall. Ist ja immer so ein bisschen der Zwiespalt. Auf der einen Seite freue ich mich, dass es abends wieder eine Stunde länger hell ist. Auf der anderen Seite kriegt man ja auch, wenn es so rum passiert, eine Stunde geklaut, was man dann doch ein bisschen merkt, finde ich. Ja, aber sonst alles gut. Hier herrscht wunderbares Aprilwetter. Ich glaube, wir hatten heute Morgen hier auch schon, seitdem ich auf bin, alle Wetterlagen von Graupel bis Sonne, war mal alles dabei. Also eigentlich die besten Voraussetzungen, um erstmal mit dir hier zu sitzen und natürlich später mit unserem spannenden Gast, wo wir eigentlich auch, kann man glaube ich auch verraten, Wunscherfüller sind, weil das kam ja aus der Zuhörerschaft. Dir hat sich das jemand gewünscht, dass wir die Folge mit dem Gast mal aufnehmen und ja, da freue ich mich natürlich auch drauf.
Ja, auf jeden Fall. Hast du denn noch Feedback gekriegt, wo wir jetzt gerade bei Zuhörerschaft sind? Das ist natürlich auch Feedback gewesen. Hast du noch Feedback bekommen zu bestimmten Themen oder wie war so?
Aber ich krieg ja eigentlich, ich kriege immer relativ viel Feedback, worüber ich mich natürlich auch immer sehr freue. Und Jan hat uns ja zum Beispiel geschrieben, dass es eine sehr interessante Folge war mit Justus, war ja dabei beim letzten Mal, dass es ein schöner Blick über den Tellerrand war und der Sabbeltasche als stiller Gast zu lauschen, das fand ich ganz witzig, oder? Weil, ja, ne, haben wir ja auch schon gesagt, mit Justus kann man sich ja auch einfach gut unterhalten, der kann gut und viel reden und hat da ja auch wirklich uns viele Informationen und einen guten Einblick gegeben. War mein Papa übrigens auch sehr begeistert, von dem er natürlich kein Feedback schreibt, aber mir Feedback persönlich gibt.
Na, das war schön.
Ja. Und ansonsten war noch Feedback dabei, dass wir haben ja letzte Woche endlich mal angefangen, den 615 wieder zusammenzubauen, weil ja jetzt endlich mal alle Teile da waren. Das war ja das große Problem bei der Geschichte. Und da habe ich Feedback bekommen, dass jemand dabei ist, der auch jetzt die Folgen alle nachholt, also sprich kürzlich eingestiegen ist in den Podcast, was natürlich sehr löblich ist und alle Folgen nachholt und dass er gerade witzigerweise um Folge 100 rum muss es gewesen sein, war, wo ich noch erzählt habe letztes Jahr dann vor der Ernte, dass ich hoffe, dass der 615 in der Ernte wieder läuft. Spoiler, das hat nicht funktioniert.
Was?
Ja. Aber wie gesagt, es lag nicht an unserer Faulheit oder sonst irgendwas, sondern leider, ja, dass es halt bei den Maschinen dann irgendwann so ist, wenn die ein gewisses Alter erreicht haben, dass es nicht mehr so einfach ist, da Ersatzteile zu bekommen. Ja, aber jetzt läuft das Schätzchen wieder. Freitag war es dann, war dann endgültig zusammen. Probelauf und so, hat auch alles funktioniert, fährt wieder vorwärts, rückwärts und alles, was er soll. Also die Kupplung war ja das Hauptproblem an der Geschichte. Ja, und jetzt haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten, wie das dann so ist, ne, wenn er jetzt schon auseinander ist, die dann nur noch so ein bisschen aufgefallen sind, wo wir jetzt sagen, ne, das machen wir jetzt auch noch und dann hoffe ich, dass wir das über die Woche jetzt über die Bühne bekommen und dass wir dann auch zum TÜV können. Der ist immer donnerstags dann bei uns hier für die Traktoren und dass er dann aber dieses Jahr in der Ernte hoffentlich wieder einsatzbereit ist und wer weiß, vielleicht ja auch noch ein bisschen zur Aussaat von Zuckerrüben beziehungsweise Pflanzen von den Kartoffeln. Vielleicht kann ich ja doch nochmal mit der Korund losdüsen. Das wäre schön.
Das wäre schön. Aber weil ich dir noch sagen wollte, Carina, irgendwie hatte dir die Kotflügel ja falsch montiert.
Mein Postfach, ich sag's dir, ey, wenn sowas ist, ne, ich Irgendwann habe ich, glaube ich, aufgehört, die Nachrichten einfach zu lesen, weil ich mir echt so dachte, was ist denn hier los, ey? Also 500 Nachrichten von, wer hat denn die Kotflügel da falsch rum montiert, bis welcher zu, oder auch das Höchste war dann, ja, die Achse ist falsch rum eingebaut. So, wo ich mir dachte, Punkt 1 war die Achse gar nicht ab. Und Punkt 2, ja, wie gesagt, hat der ja eine Rückfahreinrichtung, also Rüfer. Und wir haben die Kotflügel dann einfach, ja, die kannst du halt aus dem Grund, weil er eine Rüfer hat, eben ja auch auf die Vorderseite schieben, sage ich jetzt mal, was ja dann die Rückseite ist. Und das haben wir einfach gemacht, weil wir dann auch besser an alles dran kamen da zum Schrauben. Ne? Haben die quasi nicht abmontiert, sondern einfach nur, ja, zurückgestellt quasi. Und ja, und wenn man halt dann die ersten Probefahrten macht, ne, brauche ich, glaube ich, auch keinem zu sagen, dass man dann nicht alles wieder 100% zusammenschraubt, sondern erstmal gucken, funktioniert's überhaupt, ne? Weil sonst fängst du ja von vorne an.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, natürlich, ich habe nur das, wie diese Story gesehen, haben wir schon gesagt, ich freue mich schon mit dir zu sprechen, weil du wirst mir wahrscheinlich sagen, dass der Porsche war übergelaufen.
Ja, ist so. Da wird ja immer ganz genau hingeguckt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, Carina, dann würde ich sagen, ach ja, was ich noch sagen wollte, wenn ihr natürlich nicht so wie jetzt der eine Kollege da alle Folgen nachhören wollt, sondern immer die aktuellste Folge hören könnt und benachrichtigt werdet, dann wäre es gut, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple Podcast etc., wo auch immer ihr Podcast hört. Und ganz wichtig, es gibt da noch so ein Glockensymbol, da kriegt man auch wirklich eine Benachrichtigung, wenn die Folge jetzt online ist, dann verpasst man nichts mehr. Keine spannenden Gäste, keine Geschichten von Carina 615, man weiß immer den aktuellen Stand der Bauprojekte. Ja, und dann würde ich sagen, Carina, holen wir doch mal den Gast dazu, oder?
Sehr gerne, ja.
Ja, jetzt sitzen wir hier zusammen mit unserem Gast. Er ist seit dem 1. Juli 2024 Geschäftsführer des Bundesverbands der Maschinenringe. Zuvor war er bereits seit 2020 stellvertretender Geschäftsführer des Kuratoriums Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe. Er bringt dementsprechend sehr viel Expertise mit in den Bereichen Technik, Verkehr und überbetriebliche Zusammenarbeit. Und ich habe herausgefunden, dass er sich auch in der DLG in der Ausschussarbeit engagiert. Dementsprechend ist heute zu Gast bei uns Martin Gehring. Hallo Martin, schön, dass du heute dabei bist und uns mal einen Einblick in das Leben der Maschinenringe geben möchtest und kannst.
Hallo Johannes, ganz vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ganz vielen Dank für die Einladung. Ich war ehrlich gesagt anfangs ein klein wenig überrascht, dass ihr auf mich kommt. Ich habe euren Podcast schon ab und zu mal gehört. Umso mehr Spaß macht es, dass ich selber mal dabei sein darf.
Ja, sehr schön. Auch von meiner Seite aus. Hallo Martin. Schön, dich zu hören und zu sehen. Ja, vielleicht möchtest du unseren Zuhörern einfach mal einen ganz kurzen Abriss geben. Wer bist du? Also ein paar Sachen hat Johannes ja schon erzählt, aber wie war vielleicht auch so dein Werdegang? Was für unsere Zuhörer immer ganz interessant ist, ob du irgendwie auch einen landwirtschaftlichen Background hast. Kommst du irgendwie aus der Landwirtschaft oder bist du ganz zufällig in die Branche gerutscht? Erzähl doch mal.
Hallo Carina, guten Morgen auch an dich. Ja, ich fange einfach mal an. Mein Name ist Martin Gehring. Ich bin Geschäftsführer beim Bundesverband der Maschinenringe e.V., bin 48 Jahre alt, bin verheiratet. Ich wohne in Neuburg an der Donau, da wo wir auch unser Haus der Maschinenringe, also den Sitz der Maschinenringorganisation für viele Verbände und Institutionen haben. Ich stamme aus der Landwirtschaft, also meine Eltern hatten landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchvieh, klein bisschen Ackerbau dazu. Den Betrieb bewirtschaftet mittlerweile mein Bruder. Mhm. Für mich ganz spannend, ich darf immer dann, wenn ich Zeit habe und er jemanden braucht, da auch noch praktische Erfahrung sammeln, also regelmäßig auch auf dem Schlepper sitzen, ab und zu mal auf dem Bagger. Wenn es brennt, darf ich auch mal Häcksler fahren. Für mich ganz wichtig, einfach um auch einfach den Bezug zur Praxis nie zu verlieren. Und ganz oft gibt es Situationen, wo es auch richtig Spaß macht, dann auch mal auf eine Maschine aufzusteigen und loszufahren, wenn niemand damit rechnet.
Ja.
Ich erzähle es einfach. Wir hatten auch einen ganz wichtigen Termin vor langer, langer Zeit mal mit vielen Vertretern von Behörden. Und da ging es darum, an einer Landmaschinenschule einen Feldhäcksler aus der Halle herauszufahren. Und von den Lehrkräften war gerade niemand vor Ort. Und der Schlüssel, der war zum Glück parat für die Maschine. Und dann ist es natürlich ein schönes Gefühl, damals noch mit weißem Hemd und Krawatte aufzusteigen und einfach das Gerät dahin zu fahren, wo es gerade gebraucht wird.
Ja.
Zum Werdegang. Zuerst Studium, ganz klassisch aus bayerischer Sicht, in Weihenstephan an der FH, Agrarmarketing und Management, also diese Verbindung aus Landwirtschaft und BWL. Mhm. Anschließend dann bei der BayWa, in einer Führungsposition gleich eingestiegen als Betriebsleiter in der Sparte Agrar. Und nach relativ kurzer Zeit kam dann der Ruf der Maschinenringe, willst du nicht bei uns dabei sein? Und dann bin ich beim Landesverband der Bayerischen Maschinenringe, beim KBM, gelandet und habe seitdem viel Spaß bei den Maschinenringen.
Das glaube ich. Ja, jetzt war ja unser Wunsch der Zuhörer, dass wir gerne mal eine Folge über den Maschinenring machen sollen, weil die Frage so ein bisschen aufkam, was macht der Maschinenring eigentlich? Wie ist so die Historie des Maschinenrings? Kann man das irgendwie auch greifen, wie es überhaupt zu diesem Verein der Maschinenringe kam?
Wie kam es dazu? Im Nachhinein war es ganz einfach. In den 50er Jahren sprach jeder über Strukturwandel, Technisierung der Landwirtschaft und dass viele Betriebe aufgeben müssen, einfach weil sie mit den Kosten nicht Schritt halten können, irgendwie vergleichbar zur aktuellen Situation.
Ja.
Ein sehr schlauer Mensch, Dr. Erich Geiersberger, hat dann damals die Idee gehabt, wieso muss jeder selbst die Technik für seinen Betrieb anschaffen? Machen wir es doch wie eine Bank. Also sprich, der was hat, der zahlt ein, der etwas braucht, der holt es heraus. Mhm. Und so entstanden damals Ende der 50er, konkret der erste Maschinenring 1958, Maschinenbanken. Die hießen damals auch noch so, also angelehnt an das System der Bank. Mhm. Rein von der Verteilung her war es dann so, das ging im Süden los, in Bayern, und hat von dort aus auch mehr oder weniger seinen Lauf genommen. Ganz klar mit dem Fokus auf Technik und sehr, sehr lokal. Also mehr oder weniger jede Sparkasse, jede Raiffeisenbank, das waren die zwei großen Vertreter dieses Systems, die hatten sich mit dem Entwicklungskonzept einer solchen überbetrieblichen Mechanisierung dann auch auseinandergesetzt. Mhm. Ja, und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sind dann da relativ große Einheiten daraus geworden, also schon bis in die 60er, Anfang der 70er Jahre hinein. Mhm. Ab da kommt dann auch die soziale Komponente dazu. Also unsere klassische Betriebshilfe, die wir im süddeutschen Raum eher über Maschinen- und Betriebshilfsringe für unsere Mitglieder bereithalten, in Mitteldeutschland, in Norddeutschland dann auch oft als reine Betriebshilfsdienste. Und das sind nach wie vor zwei der wichtigsten Säulen der Arbeit im Verbandsbereich, also im Bereich e.V. der Maschinenringe.
Welche Standbeine habt ihr denn noch, wenn du jetzt sagst, Maschinen- und Betriebshilfstätigkeiten, gibt es da noch zusätzliche Sachen, die ihr noch macht als Maschinenring, die man vielleicht jetzt so als normaler Landwirt jetzt nicht so auf dem Schirm hat?
Zum einen ist es richtig toll, unsere Mitglieder, die Landwirte, die Lohnunternehmen, die haben fast alles auf dem Schirm, was die Maschinenringe machen, weil wir das immer da, wo es geht, gemeinsam mit ihnen machen. Es geht ganz klassisch los, Landenergie, unsere Tochter, Stromversorger für den ländlichen Raum, für landwirtschaftliche Betriebe mit angepassten Produkten, gerade jetzt auch mit Unterstützung im Bereich auslaufende Biogasanlagen, auslaufende PV-Anlagen, Speichermöglichkeiten und, was es da alles gibt. Der Bereich Dienstleistungsprofis, früher bekannt unter die Profis vom Land, also alles, was mit Winterdienst, Grünflächenpflege, Arbeitssicherheit zu tun hat, läuft da bei uns in diesem Bereich. Wir haben dann auch, wie viele andere Verbände auch, Einkaufsvorteile, also der Sammelbezug von PKW, von Betriebsmitteln, Werkstattausrüstung, von Betriebsstoffen, neuerdings auch von Traktoren. Also sprich, da geht im klassischen Geschäft ganz viel. Und natürlich unsere, ich sage mal, jüngste Tochter und für uns momentan einer der allerwichtigsten Bereiche, immer digital. Also sprich auch die Unterstützung in der Digitalisierung. Da, wo wir herkommen, jeden Landwirt am technischen Fortschritt teilhaben lassen. Das können wir jetzt perfekt auch nutzen für jeden Landwirt am digitalen Fortschritt teilhaben lassen.
Du sprichst wahrscheinlich da gerade auch meinen Acker stark an, gehe ich von außen, ne?
Ja, ich wusste nicht, ob ich den Namen jetzt sagen darf, aber jetzt ist er da. Natürlich mein Acker, auf das wir sehr, sehr stolz sind und das momentan wirklich sehr gut nachgefragt wird und für uns ein ganz wichtiges Standbein ist, ja.
Was ist mein, ich bin jetzt nicht so drin, was denn, was ist mein Acker?
Mein Acker ist eine Plattform für landwirtschaftliche Betriebe im Speziellen, aber auch für Lohnunternehmen, wo ich alles abbilden kann, was ich irgendwo im digitalen Bereich brauche. Von der normalen Ackerschlagkartei über Auftragsverwaltung für überbetriebliche Einsätze hin auch zur Dokumentation von allen anfallenden Arbeiten, Dokumentenverwaltung, alles, was irgendwo dazugehört. Und das für die klassischen Anwendungsbereiche, also sprich den in Anführungszeichen normalen Ackerbau, den normalen tierhaltenden Betrieb, aber es zunehmend jetzt auch immer weiterentwickelt im Bereich der Sonderkulturen, wie zum Beispiel Weinbau.
Und E-Rechnung, glaube ich, kann man damit auch, ne?
Ja, natürlich. Also, genau. Das gehört dann Also ich bin nicht der Spezialist in MeinAcker, da haben wir ein ganz tolles Team, das sich darum kümmert. Aber mit E-Rechnung sind wir auch relativ schnell bei den Betrieben bekannt geworden, weil bei der Umstellung viele Landwirte sich Lösungen gesucht haben und in Verbindung mit dem Dokumentenablagetool, das einfach eine ganz tolle Geschichte ist.
Ja, ist mir nur so in Erinnerung geblieben, weil so eine Ackerschlagkartei, also wir hatten auch letztes Jahr bei einer Vorstandssitzung dann eben die Rede davon, beziehungsweise wurde es uns auch einmal bis ins Detail dann vorgestellt. Und weil wir das jetzt auch übernehmen, also vielleicht als kleine Randinformation für die, die es nicht wissen, ich bin ja auch im Maschinenring hier bei uns, Rhein-Ahr-Eifel e.V. Im Vorstand. Und da hatten wir nämlich auch dann eine Schulung und so über MeinAcker. Und da ging es nämlich auch genau darum, dass das natürlich auch was ganz Wichtiges ist, beziehungsweise was ja ein sehr guter Nebeneffekt ist von anderen Ackerschlagkarteien, die es jetzt zum Beispiel noch nicht haben, ne? Also wie eine Ackerschlagkartei in dem Sinne ist ja, ja, für viele jetzt nichts Neues, aber dass eben so viele Tools da mit dabei sind und unter anderem diese E-Rechnung, wo wir uns ja dann auch irgendwie letztes Jahr sind ja alle drüber gestolpert, so womit mache ich das jetzt? Das ist natürlich ein sehr großer Vorteil, wenn das eben auch noch damit eingebunden ist.
Definitiv und spätestens seit dieser Zeit kennt ihr auch jeder Zugpferd und was es da alles gibt an Begriffen. Und es war dann auch richtig spannend, welche Eigendynamik in so ein Thema reinkommen kann, wenn Landwirte damit arbeiten, wenn Lohnunternehmen damit arbeiten und plötzlich einige sagen, boah, das Ding ist cool, das empfehle ich einfach meinen Bekannten, meinen Berufskollegen weiter. Ja, und umso schöner ist, dass mittlerweile sehr viele Maschinen in Deutschland da auch mit dabei sind, ja.
Aber das ist nicht nur für Maschinenringe, sondern auch als normaler Landwirt kann man dann diese Daten oder MeinAcker natürlich dann nutzen oder nur ist das nur dann für die Abwicklung der Tätigkeiten innerhalb des Maschinenrings?
Nein, also das ist nur ein Teilaspekt. Das ist nutzbar für jeden Landwirt, für jeden Lohnunternehmer, der sich da einfach sauber und aus unserer Sicht auch zukunftsfähig aufstellen will. Wir stellen die Plattform zur Verfügung über die Maschinenränge, die das dann auch umsetzen, aber es ist nutzbar für jeden.
Ja, klingt natürlich sehr spannend. Und dann, ja, gerade dieses digitale Thema, das treibt die Landwirte ja immer um. Merken wir ja auch als Hersteller immer mehr oder schon seit Jahren immer mehr, logischerweise. Aber es ist ja immer schön, wenn man dann eine Lösung hat, die aus einem Guss ist und aus einem Hause kommt, damit man möglichst wenig Ansprechpartner hat und möglichst wenig Schnittstellen. Das ist natürlich auch ein sehr großer Vorteil, wenn man dann alles mit möglichst wenig Schnittstellen noch abwickeln kann.
Für uns ist natürlich genau das Gegenteil toll. Wir haben ganz viele Schnittstellen zu ganz vielen Partnern, zu ganz vielen anderen im Dunstkreis. Ich weiß genau, was du sagen willst. Klar, intern ist es ein ganz tolles Thema.
Genau.
Und uns geht es darum, ganz viele Schnittstellen zu haben und noch viel mehr zu bekommen, um das einfach als universell alltagstaugliches Tool für möglichst viele Betriebe zur Verfügung stellen zu können.
Klingt auf jeden Fall spannend. Aber vielleicht nochmal zum klassischen Maschinenring zurück. Würdest du sagen, also du hast jetzt gerade schon gesagt, der Ursprungsgedanke der Maschinenringe war ja, sag ich mal, Maschinen möglichst effektiv auszulasten oder so, dass nicht jeder seine eigenen Maschinen haben muss. Ich würde ja fast schon behaupten, dieser Ursprungsgedanke ist ja heutzutage aktueller eigentlich ja als denn je, oder nicht? Also merkt ihr das auch bei euch, dass ihr merkt, irgendwie die Landwirte stehen unter Herausforderungen aus wirtschaftlicher Sicht, dass da wieder mehr über den Maschinenring nachgefragt wird? Oder würdest du eher sagen, das ist vielleicht ein regionales Thema, eher in Süd- und Westdeutschland, vielleicht nicht so in Nord- und Ostdeutschland? Oder wie siehst du das aus der übergeordneten Perspektive?
Das Thema an sich ist definitiv innerhalb der letzten paar Monate wieder richtig in den Fokus gerückt. Klar, du hast angesprochen, da gibt es einen Unterschied zwischen den strukturstarken Betrieben, strukturstark in Richtung Flächenausstattung oder auch Auslastung der Technik. Der Betrieb, der sich eigenmechanisiert und die Technik dann auch auslasten kann, der muss das oft für sich einfach entscheiden, brauche ich jetzt diese neue Pflanzenschutzspritze oder auch den neuen Mähdrescher, oder kann ich die Investition noch ein Jahr schieben vielleicht? In den Regionen, wo die überbetriebliche Mechanisierung gängig ist und wo es aus der Vergangenheit auch viele Maschinengemeinschaften gibt, viel Kooperation unmittelbar in einer festen Konstellation, da ist es ein ganz großes Thema momentan, ja. Und plötzlich wird auch wieder über Maschinenkosten diskutiert. Das war die letzten 7, 8 Jahre deutlich weniger. seit einem Jahr werden auch da wieder die alten Unterlagen hervorgekramt. Wie gründet man denn eine Maschinengemeinschaft? Wie kann man auch Betriebe wieder zusammenbringen? Der Kostendruck, der ist da. Und schön ist, ich habe es gerade gesagt, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und zum Glück haben wir auch erfahrene Mitarbeiter. Und wer da Interesse hat, wer Infos braucht, wer sich auch einfach mal unverbindlich beraten lassen will, der Maschinenring ist auf jeden Fall ein Ansprechpartner, der da in Frage kommt.
Ja, das heißt, du hast jetzt, also du willst jetzt sagen, oder klingt ja auch logisch, dass die Betriebe, die logischerweise die Größe haben, um bestimmte Maschinen auszustatten oder auszulasten, die kaufen die vielleicht dann eher betriebsintern. Und die Regionen, die jetzt, sag ich mal, kleinere Flächenstrukturen haben, die haben dann diese Maschinen. Gemeinschaften, also das ist ja grundsätzlich, spricht man ja, Maschinengemeinschaften gibt es ja auch. Das gibt es da einen Unterschied zu einem Maschinenring, weil, also ich weiß, wahrscheinlich gibt es einen, vielleicht auch nur aus steuerlicher Sicht oder wie auch immer. Maschinengemeinschaften kann ja schon sein, wenn sich zwei Höfe zusammentun und, sag ich mal, ihren Grubber oder ihre Sämaschine zusammen betreiben. Und Maschinenring ist dann aus mehreren Partnern oder wo ist da jetzt genau der Unterschied?
Die Frage ist richtig gut. Du hast mich auch gleich erwischt im unsauber Formulieren.
Entschuldigung.
Klassisch ist die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Betrieben in manchmal schon relativ fester Konstellation, aber mit vielen verschiedenen Beteiligten das Tagesgeschäft in dieser Maschinenvermittlung der Maschinenringe. Wenn sich dann herauskristallisiert, 3-4 Betriebe, die passen richtig gut zusammen vom Einsatzumfang, von den Entfernungen, auch von der Struktur, dann wird oft versucht, dort, wenn es von den Zahlen her dann sich auch darstellen lässt, eine feste Gemeinschaft zu installieren, einfach um da auch mehr Verbindlichkeit reinzubringen und dort auch mehr Verantwortlichkeit für die Technik reinzubekommen.
Mhm.
Also sprich, das klassische Maschinengeschäft, wir haben einen, bei uns heißt der Lohnunternehmen in dem Zusammenhang dann den Auftragnehmer, der dann jetzt mit der Maisstelle da quer das Dorf fährt und die einzelnen Flächen dann auch entsprechend sät. Ja, klar. Wenn wir es aber sehen, wir haben da 2-3 größere Betriebe, die sagen, wir wollen uns da diese neue 6-8-jährige Maisstelle nicht selbst gönnen, aber wir wollen es in einem verbindlichen Package irgendwo mit anderen Betrieben haben. Da wird dann geschaut, dass man eben so eine Maschinengemeinschaft macht. Macht je nach Region und auch je nach Betriebsleitercharakteren unterschiedlich stark was aus. Also sprich, in manchen Regionen funktioniert das sehr, sehr gut. Mhm. In anderen Regionen ist das weniger nachgefragt als Modell.
Mhm. Ja, es kommt auch, das ist uns aufgefallen, auf die Technik eben an, ne? Also die Technik hat sich ja auch wahnsinnig weiterentwickelt und wie du eben schon gesagt hast, ne, du brauchst auch irgendwie eine Verantwortlichkeit für eine gewisse Technik. Also wir hatten da auch bei verschiedensten Maschinen im Vorstand auch schon Diskussionen. Wir haben zuletzt zum Beispiel jetzt einen Strohstriegel auch angeschafft, wo wir gesagt haben, da braucht man jetzt nicht das größte technische Know-how, aber zum Beispiel hatten wir auch schon die Diskussion über die Anschaffung von einer Hacke jetzt beispielsweise dann für Zuckerrüben und Co. Ne? Und da geht's aber dann schon wieder los. Ne? Dann säen die einen in 45er Reihenabstand, die anderen in 50er Reihenabstand. So, dann das ist bei uns schon unterschiedlich und dann eben auch dieses, ne, je nachdem was du dann für eine Hacke kaufst und je nachdem was für eine Technik da dahinter steht, was da, ich meine, Johannes, da bist du ja auch gut im Thema drin, ne? Mit Kamera gesteuert und was die nicht alles heute können, dann ist das ja schon wieder eine sehr komplexe Maschine und dann geht's ja wieder damit los. Wer setzt die Maschine ein? Ne? Wer macht da die Schulung? Du brauchst wieder einen, der den Plan davon hat, auch wenn dann mal nicht auf Anhieb das so funktioniert. Und das ist dann natürlich auch irgendwie eine andere Schwierigkeit geworden mit dem, ja, mit der. Also ist ja super, dass es die Technik sich so weiterentwickelt hat, aber das ist halt dann auch ein Problem für so einen Maschinenring irgendwie, ne? Dass du dann wirklich sagst, ja, okay, wir schaffen jetzt Maschine XY an, die im besten Fall jeder bedienen kann und die für jeden auch irgendwie passt, weil man ja, das merkt man ja im eigenen Betrieb schon, dass man irgendwie oft so eine eierlegende Wollmilchsau braucht, die irgendwie im besten Fall ja mehrere Dinge dann, wie soll ich das sagen, im besten Fall mehrere, ja, wie sagt man denn?
Ja, Dinge miteinander vereint oder
ja,
was? Oder?
Ja, ja, wo du halt einfach flexibel mit bist. Ne?
Ja, aber da muss ich vielleicht direkt mal auch noch eine Frage dazwischen schieben. Ist denn so, jetzt habe ich verstanden, Carina, ihr in eurem Maschinenring, ihr kauft dann selber Maschinen, die ihr dann sozusagen als Maschinenring dann anbietet, den Mitgliedern des Maschinenrings zur Miete?
Genau.
Oder ist das so, dass einer die dann kauft und die dann dem Maschinenring sozusagen vermietet oder wie auch immer und der Maschinenring vermietet die weiter oder gibt es da unterschiedliche Modelle? Ich weiß nicht, an wen ich jetzt die Frage hier gerade besser stellen soll. als Außenstehender jetzt mal.
Wahrscheinlich gibt es da unterschiedliche Modelle, oder Martin?
Ja, aber genau die beiden beschriebenen Modelle sind die gängigen.
Ja.
Ganz klassisch war es lange Zeit so, vor allem auch im Süden. Die Technik wird nicht bei Machine Learning beschafft, sondern von einem Mitglied und von dort aus dann eingesetzt und über den Machine Learning vermittelt und dann auch die Abrechnung alles sauber erledigt. Ja. In anderen Regionen hat sich's relativ verrüdern auch etabliert, die Technik im Machine Learning oder in einer dafür gegründeten Gesellschaft anzuschaffen und von dort aus zu vermieten. Mittlerweile gibt es auch viele Mischmodelle, also hängt auch ein bisschen von der Technik ab. Einfache Dinge, die wenig Betreuung brauchen, wie zum Beispiel ein Körper, ein Steigel, den kann ich mir auch irgendwo hinstellen. Da muss nicht jedes Mal eine große Übergabe stattfinden.
Ja.
Bei Technik, die mehr, ich sage mal, Pflege, mehr Liebe erforderlich macht, Güllefass, Ladewagen, Schlepper, da gibt es oft dann auch, je nach Region heißt es, unterschiedlich Maschinenstationen, wo das Ding dann eben auch steht. Und wenn es beim Landwirt ist, dann ist man da auch flexibler, auch von den Zeiten her. Steht es dann beim Maschinengang auf dem Hof. Die Maschinengänge arbeiten fast rund um die Uhr, aber es ist nicht immer jemand dann da zum Maschinen übergeben. Beim Landwirt ist man da ein bisschen flexibler. Von daher ist einfach, je nach Technik, ich sage es nochmal, das ein oder andere Modell manchmal besser oder schlechter dafür geeignet.
Also ich kenne jetzt dann, glaube ich, das eine Modell, was bei uns jetzt hier, sage ich mal, im Rheinland ja relativ bekannt ist, sage ich mal, maschinenringemäßig oder maschinenringmäßig, ist ja dann, sage ich mal, die Rübenernte und Rübenabfuhr. Da wird ja relativ, wird hier relativ viel über Maschinenringe gemacht, sei es jetzt, ob die Maus dann angeschafft wird oder der Roder. Das ist ja das Thema, dass dann so eine, wie du sagst, so eine Gesellschaft gegründet wird, um dann diese Maus anzuschaffen, damit die Landwirte halt ihre Rüben zur Zuckerrübenfabrik dann kriegen. Oder ist das dann wieder noch was anderes?
Da kommt das die beste Antwort, die es überhaupt gibt. Kommt ganz darauf an. Du hast es auch gleich geschafft, so mit das kapitalintensivste Geschäftsfeld zu beschreiben, Zuckerrübe. Da wird kein Landwirt sich eine Roder oder die Maus, das Ladegerät anschaffen und das dann da hektarweise irgendwo abarbeiten. Da gibt es dann auch wieder je nach Region entweder Gemeinschaften, die sich dann in Form einer GbR oder GmbH aufstellen. Es gibt Dienstleister, die dann oft unter Leitung der Maschinenringe komplett als Lohnunternehmen auftreten. Hängt immer damit zusammen, wie hat sich es über die Geschichte auch entwickelt und vor allem, wie sind die Strukturen vor Ort. Habe ich da 600-700 Landwirte, die da für eine Region sich zusammenschließen oder schaffe ich es, dass ich das Ganze auch mit 10 oder 20 Betrieben hinbekomme? Also da muss man auch wirklich auf die Belange und die Bedürfnisse der jeweiligen Landwirte eingehen dann und die passende Rechtsform und auch die passende Abwicklung finden.
Ja, und bei uns ist das eben auch so, also nicht nur die Zuckerrübentransport und so werden darüber organisiert, sondern auch die Abrechnungen. Also unser Geschäftsführer kümmert sich auch gänzlich um sämtliche Abrechnungen, was natürlich auch ein Wahnsinnsaufwand ist, ne? Also ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Landwirte wir hier sind, aber wir haben ja auch ein relativ, also wir haben ja Landkreis Main-Koblenz bei uns jetzt Ahrweiler und teilweise Kochenzell und dann gehen manche von unseren Anbauern, sage ich jetzt mal, ne, geht in die Zuckerrübenfabrik. Eben bei uns ist das ja Pfeiffer und Lang quasi regional gesehen und ein Teil geht aber auch hier zu Graf Schafter. Ich weiß nicht, ob das kennst du bestimmt auch, oder? Der Zuckerrübensirup.
Ja,
genau, ja. Und dafür macht der Leo bei uns zum Beispiel dann auch die ganzen Abrechnungen. Ne? Das ist natürlich auch ein Wahnsinnsaufwand dann.
So Dinge Wahnsinnsaufwand, auch, ja. Wahnsinnsaufwand, ja, aber eben auch das, was die Maschinen können und ja, wo sie auch das Vertrauen der Mitglieder und der Landwirte und aller, die außen herum da eine Funktion haben, auch schon immer haben und zum Glück auch sehr vernünftig damit umgehen. Also sprich, davon lebt ja unsere Organisation auch von diesem großen Vertrauen, das wir bekommen. Und da bin ich auch wahnsinnig stolz darauf. Erst vor kurzem jetzt DLG Image Barometer auch wieder veröffentlicht, die Maschinenringe in unserer Sparte dann auf Platz 1. Ja, da kann man auch einfach stolz drauf sein.
Absolut. Ja, und es wird ja auch immer komplexer und mit verschiedenen Zeiten kommen ja auch wieder verschiedene Geschäftsfelder dazu. Also ich kann es jetzt auch nur von unserem Maschinenring sagen, dass wir zum Beispiel ja auch hier E-Anträge und sowas betreuen. Und das ist halt auch zum Beispiel, also für jetzt den Antrag dann eben für die Subvention, sage ich jetzt mal salopp daher, zu stellen. Das ist ja erstens auch für viele ältere, auslaufende Betriebe, hatten wir damals dann auch so die Rede davon, dass ich sag mal, wir Jüngeren, wir fuchsen uns da irgendwie noch rein in so einen E-Antrag und immer wieder neue Programme und immer wieder neue Auflagen und dann wird da wieder bei der GAP was verändert und also gefühlt ist ja mittlerweile jedes Jahr was anders und selbst wir jungen Leute, sage ich mal, die vielleicht noch mehr im Thema drin sind und sich da reinfuchsen, selbst ich bin aber mittlerweile froh, den Maschinenring da auch als Ansprechpartner zu haben und ich nutze das auch, um da auch nochmal, wenn ich mir bei einer Sache nicht sicher bin, einfach nachzufragen, ne? Und gerade ja auch, sage ich mal, die Älteren, die dann auch einfach sagen, das kann ich gar nicht mehr, das ist mir zu komplex, oder teilweise auch, da will ich gar nichts mehr mit zu tun haben, dass eben ja dann so Dienstleistungen ja auch dazukommen, ne? Dass man eben dann sagen kann, hier Maschinenring, mach du bitte den E-Antrag für mich, weil es mir einfach zu komplex ist.
Ist ein Thema, das ganz wichtig ist und das für viele Maschinenringe zum einen einfach auch widerspiegelt, ja, ich bekomme das Vertrauen entgegengebracht. Zum anderen ist es auch eine ganz tolle Möglichkeit, bei solchen Anträgen, teilweise auch bei Beratungen, wie wir es gerade eben hatten, zum Beispiel, will ich mir den Schlepper leisten oder welche Möglichkeiten habe ich für den überbetrieblichen Einsatz, dass wir den direkten Kontakt zu unserem Mitglied haben, weil immer mehr passiert digital. Wir haben ganz tolle digitale Plattform, aber nichts ersetzt das persönliche Gespräch. Und wenn dann jemand in die Geschäftsstelle kommt oder auch mal jemand aus dem Maschinenteam herausfährt auf den Betrieb und dort vor Ort auch ins Gespräch kommt mit der Familie, da bekommt man so viele Informationen, so viel außenherum auch mit, was oft dann ja sowohl dem Maschinen als auch der Familie vor Ort dann weiterhilft.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich dir nur beipflichten. Das ist ja das Gleiche bei uns, wenn wir irgendwie zum Landwirt hinfahren und über eine Maschine sprechen und eine Beratung machen. Man lernt ja immer, nicht nur wenn es jetzt um einen Flug geht oder einen Grubber, man lernt ja auch dann was über die Aussaat, wie die auf dem Betrieb stattfindet. Man kann da in allen Bereichen ja immer wieder was mitnehmen. Was ich aber jetzt gerade, muss ich wirklich sagen, sehr faszinierend finde, ist wie breit schon allein diese möglichen Betätigkeitsfelder sind, sag ich mal, wie jetzt eine Maschinengemeinschaft aufgebaut ist, ein Maschinenring. Das ist ja schier, wenn ich jetzt mal von außen drauf blicke, ja fast unendlich, wie flexibel ihr da seid. Oder führt das nicht manchmal auch zu Herausforderungen? Oder willst du sagen, das ist gerade genau die Stärke und wir kommen damit gut zurecht? Weil ich kann mir vorstellen, dadurch, dass es so breit aufgestellt ist, dass das manchmal auch ja vielleicht auch mal durcheinander gehen kann, oder?
Ich sag's mal so, wenn es einfach wäre, wäre es ja langweilig und dann kennt es ja jeder. Natürlich ist es manchmal sehr herausfordernd, wenn es so breit läuft und dann noch neue Dinge dazukommen. Wir waren gerade bei E-Anträgen oder ich nehme es mal Agrardiesel her. Mhm. Das Thema diskutieren wir jetzt bitte nicht mit politischem Hintergrund, einfach ja. Nur von der Abwicklung her. Da ging es ja auch darum, plötzlich braucht man dann irgendwelche Zertifikate und dann mit Elster und dann braucht man aber nicht den persönlichen Elster-Zugang, sondern für den Betrieb dann noch ein Zertifikat. Mhm. Ja, auf einmal fühlt sich dann der Kollege, die Kollegin, die das jahrelang auf Papier gemacht hat und was wirklich gut funktioniert hat, auch in dieser komprimierten Faxgeschichte damals noch, so gefühlt als Steuerberater. Und genau das Schöne nutzen wir auch für unsere Teams. Also sprich, es gibt wenig Stillstand, es gibt immer Weiterentwicklung. Es kann und will sich auch niemand darauf ausruhen, dass wir schon immer das so gemacht haben. Und ganz im Gegenteil, wenn es was Neues gibt, wir schauen, dass wir vorne mit dabei sind und auch für uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern entweder eine Lösung finden oder vielleicht auch gemeinsam entscheiden, nö, das ist kein Betätigungsfeld für den Maschinenring, da lassen wir die Finger davon. Aber wenn wir das dann machen wir es ordentlich. Sicher, da geht auch mal was schief, klar, logisch. Aber dann kann man auch das sauber aufarbeiten. Und das Schöne ist, in einer großen Organisation, 2, 3, die laufen immer vorne weg. Early Adopter, die geben Gas. Die machen dann mal jeden Fehler, den man machen kann. Und alle anderen profitieren davon, dass wir dann das Wissen schon haben, was schief laufen kann und was die dann hinterher kommen, hinterher heißt 2 Wochen, 3 Wochen, vielleicht auch mal einen Monat, einfach schon einen Schritt weiter sind. Also da profitiert man auch ungemein vom Netzwerk und auch von den Erfahrungen, die untereinander ausgetauscht werden.
Und wenn du sagst, vom Netzwerk, bist du dann denn wirklich regelmäßig oder ausschließlich unterwegs in Deutschland und sprichst mit den Geschäftsstellen, mit den Kollegen oder wie muss man, oder ist das Saison, oder gibt es bei dir auch eine Saison, wo du sagst, jetzt ist die Zeit, wo ich dann unterwegs bin oder wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt Saison, ganz klar, die Zeit, wo nichts draußen auf dem Feld los ist. Weil das sind viele Winterveranstaltungen, das sind auch Sitzungen. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich bin viel unterwegs. Ich möchte eigentlich noch viel mehr unterwegs sein, um eben diese Kontakte vor Ort zu haben. Das geht oft leider nicht, weil auch ein bisschen Verwaltung und ein bisschen Tagesgeschäft dazugehört. Aber genau diese Vor-Ort-Termine, also entweder bei einer Sitzung dabei sein dürfen, irgendein Thema aufbereiten oder was auch viel Spaß macht als Referent bei einer Abendveranstaltung, bei einer Nachmittagsgeschichte auch aktiv mitwirken zu dürfen, davon lebe ich auch. Und du hast gesagt, ich bin jetzt seit einem guten Jahr, eineinhalb Jahren in der Funktion. Ich kenne bei weitem noch nicht alle Maschinenränge. Ich kann die Gesichter zuordnen, aber ja, der Wunsch wäre relativ zeitnah, was auch immer zeitnah ist, mal alle Maschinenränge besucht zu haben.
Bei wie viel sind wir da? Hast du da eine Zahl im Kopf? Ungefähr?
Momentan knapp 240.
Ah. Boah.
Also es dauert noch ein paar Wochen.
Aber die Maschinen, wenn du jetzt sprichst von 240 Maschinenringen, dann heißt das, das sind dann so wie jetzt bei dir, Karin, in dem Fall so Kreismaschinenringe oder wo dann ein Geschäftsführer ist, der dann die hauptamtlich das macht oder mehrere, die da hauptamtlich tätig sind, oder sind das dann auch andere Organisationsformen?
Also fast überwiegend sind wir auf, ich sage mal ganz grob, Landkreisebene unterwegs, zumindest in den Bundesländern, wo strukturmäßig der Maschinenring auch diese Flächenabdeckung überhaupt erreichen kann. Mhm. Wir haben auch Bundesländer, wo der Maschinenring weniger Geschäftsstellen hat, einfach aus strukturellen Gründen, aus historischen Gründen auch, aber ansonsten ganz grob Faustformel pro Maschinenring oder pro zwei Maschinenring ein Landkreis.
Ah, okay. Ja, dann hast du ja noch ein paar Kilometer im Auto vor dir, Martin, würde ich ja sagen. Jetzt dann die nächste Zeit.
Ja, ja. Viel Zeit, die ich dann nicht auf den Schlepper verbringen kann, aber die Gespräche, die sind fast immer sehr gut, sehr hilfreich und bringen mich und uns auch nach vorne her.
Ja, denke ich auch.
Jetzt haben wir eben schon drüber gesprochen, dass es quasi ja auch oder sich oft ja auch neue Geschäftsfelder auftun, eben wie zum Beispiel durch Dinge wie E-Antrag oder Dieselantrag. Gibt es auch Geschäftsfelder, wo man sagt, das hat früher mal funktioniert, das funktioniert heute leider vielleicht auch nicht mehr so. Also ich habe da so einen Gedanken, gerade bei uns ist zum Beispiel das Thema Betriebshilfe auch echt ein Thema. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass der Papa auch schon ausgefallen ist zu Hause und wir halt das Problem halt leider hatten, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass das vielleicht regional unterschiedlich ist, dass es einfach ja keine Betriebshelfer mehr gibt, weil ja einfach ne kaum noch jemand, sage ich das mal jetzt, Landwirt lernt und dann sagt hier, ich lasse mich beim Maschinenring als Betriebshilfe einstellen und gehe dahin, wo ich gebraucht werde. Bei uns in der Region ist es leider so, dass die meisten, glaube ich, tatsächlich Landwirt lernen, die selber einen Betrieb noch zu Hause haben, den sie dann weiterführen. Aber ja, gibt es da Bedenken, dass da in Zukunft vielleicht das Geschäftsfeld leider einschlafen wird?
Also, die Betriebshilfe, insbesondere die soziale Betriebshilfe, die unterliegt momentan wirklich einem dramatischen Wandel. Ja, definitiv. Wir haben aktuell, würde ich sagen, keine Angst davor, dass die einschläft oder wegbricht. Aber es sind wahnsinnige Anstrengungen notwendig, um möglichst alle Betriebe und vor allem alle Familien, die gerade Hilfe brauchen, auch irgendwie damit versorgen zu können. Du hast schon ein bisschen skizziert, woran es liegt. Die klassische Betriebshilfe, so wie sie mal, ich sag, erfunden wurde, da ging es ja darum, jemand aus einem landwirtschaftlichen Betrieb hat genau in dem Moment, wo auf einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb jemand gebraucht wird, Unfall, Verletzung, schlimmsten Fall Todesfall, im schönsten Fall Geburt, da hat jemand Zeit. Und dann hat man sich da unter den Betrieben unterstützt. Das wird immer weniger. Zum einen auch, Karina, du hast gerade auch skizziert, diejenigen, die Landwirtschaft lernen oder in dem Bereich unterwegs sind, die werden oft dann schon zu Hause sehnsüchtig erwartet. Da steht der neue Stall, da steht vielleicht auch die neue Kartoffelhalle schon fix und fertig da. Diese Zeit, die früher oft noch vorhanden war, dass jemand sich noch ein Jahr oder vielleicht sogar zwei Jahre Zeit nimmt, andere Betriebe kennenlernen darf, bis er rumkommt, Vorteile, Nachteile, verschiedene Betriebskonzepte erleben und entdecken darf, die gibt es oft nicht mehr. Also sprich, dieser Ast, der wird weiter zurückgehen. Du hast auch angesprochen, angestellte Betriebshilfe. In manchen Regionen war das schon immer so. In anderen Regionen kommt es relativ neu, seit ein paar wenigen Jahren. Über diese Schiene kann man allerdings vieles davon wieder auffangen. Plötzlich wird es aber natürlich interessant. Vorher hat der Maschinenring vermittelt und abgerechnet. Plötzlich geht er als Arbeitgeber in ein Geschäftsfeld rein. Mhm. Und das macht dann auch ganz neue Kompetenzen und auch ganz neue Fähigkeiten in einem Maschinenring erforderlich. Da, wo ich vorher einfach, ich weiß jetzt schon, wer alles die Augen verdreht von meinen Maschinenringen da draußen, einfach irgendwo anruft und sagt, bitte hilf mir, ich brauche für 2 Wochen jemand beim Betriebsgering. Das ist was anderes wie, ich habe jetzt einen angestellten Betriebshelfer oder eine angestellte Betriebshelferin, habe, wenn es gut geht, 70-80% Grundauslastung, aber plötzlich habe ich auch Standzeiten. Und das muss natürlich auch alles irgendwo in einem Geschäftsmodell mit berücksichtigt werden. Aber ich habe es gerade schon gesagt, wir sind die Maschinenhändler und sind so erfolgreich, weil wir auch da damit gut umgehen können und über die Schnittstelle zu diesen gewerblichen Töchtern dann oft auch sehr interessante und vor allem für den Maschinenhändler kreative Geschäftsmodelle hinbekommen.
Ja, das hört sich auf jeden Fall auch, also wie, was würdest du jetzt mal, das finde ich eigentlich eine ganz interessante Sache, weil das ist natürlich ein Thema, wenn man jetzt sagt, man hat natürlich jetzt gerade vielleicht auch Gott sei Dank keinen Fall, wo der Betriebshelfer gebraucht wird, weil es allen gut geht. Was wäre denn jetzt so ein potenzieller Anwendungsfall, wo man dann sagen könnte, die restlichen 30% hilft der dann quasi auf dem Standort von eurem Maschinenring und wartet da die Maschinen oder gibt es da ganz regional sehr unterschiedliche Lösungen, wie man mit so einem Überhang dann umgehen würde?
Ein Beispiel kann sein, dass er vor Ort unterstützt, ja klar. Andere Geschichten sind auch, ganz oft deckt sich das auch mit Grünflächenpflege, teilweise auch Winterdienst, solchen Geschichten. Die Maschinenringe, die noch unterwegs sind im Bereich Photovoltaikanlagen und, da werden immer helfende Hände gebraucht. Also da kann man schon jonglieren. Es ist nicht einfach, das wäre jetzt wahnsinnig übertrieben, wenn ich das sagen würde. Aber die Maschinenringe, die das sauber hinbekommen, die können auch erfolgreich wirklich ein toller und verlässlicher Arbeitgeber für Leute sein, die im in der grünen Branche ihren Job haben wollen und eben nicht irgendwo, ich packe es ganz tief in die Klischeekiste, in der großen Halle am Band stehen wollen.
Das kann ich schon nachvollziehen. Und das ist ja, da gebe ich dir recht, das ist wahrscheinlich auch ein sehr großer Vorteil der Maschinenringe, dass man da so breit dann wieder aufgestellt ist, um da dann, sag ich mal, den Leuten was Passendes dann anzubieten, wenn gerade mal kein Betriebshelfer gefordert ist.
Was man natürlich nicht vergessen darf, Betriebshelfer sind hochspezialisierte und hochqualifizierte Mitarbeiter. Also wir reden dann nicht von irgendwelchen Hilfstätigkeiten. Und ich finde es so schade, dass wir es, auch ich nicht, über die vielen Jahre hinbekommen, einen Namen für unsere Betriebshelfer zu finden, der dem Anspruch auch gerecht wird, dass wir hier wirklich von ganz tollen, ganz hochqualifizierten Mitarbeitern oder Landwirten, Landwirtinnen sprechen. Es bleibt einfach der Helfer, weil egal welchen Namen wir auch schon uns ausgedacht haben, ja, er spiegelt nicht wider, was das wirklich dann auch aussagen soll. Und leider, und gleichzeitig, wow, super toll, Betriebshelfer ist einfach etabliert als Begriff. Jeder weiß, um was es geht, der aus der Branche kommt. Wenn ich allerdings mit jemandem rede, ich sitze hier in Neuburg an der Donau, Ingolstadt nicht weit, da gibt es auch viele, die eher in der Automobilbranche unterwegs sind. Wenn da jetzt jemand einen Bekannten trifft und sagt, boah, toll, hey, ich habe Technikerausbildung oder ich habe Meister mit Zusatzqualifikation und, ich bin Betriebshelfer, der wird meistens ganz komisch angeschaut, weil wer bei Audi am Band steht oder bei Audi im Werk unterwegs ist und sagt, ich bin Helfer, boah, da wird es dann ganz dünn, weil der kann ja nicht wirklich toll sein, wenn er nur Helfer ist. Also wenn ihr dann einen tollen Namen habt, einfach gerne bei dem nächsten gelegenen Maschinenring oder bei uns melden. Wir sind da offen für alles.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und vor allen Dingen, wie du gerade schon sagst, es geht ja nicht nur um die Qualifikation dieser Betriebshelfer. In dem Moment, wo die ja gebraucht werden, kommen die ja auch meistens da in ein Szenario, wie du schon gesagt hast, ne, Worst Case Tod oder eben eine Verletzung. Da ist der Betrieb gerade ja wirklich auf Hilfe ja angewiesen und dann kommen die in einen Betrieb rein, den sie nicht kennen, wo sie vielleicht auch nicht unbedingt ihre Expertise drin haben, müssen auf einmal da, ne, Rationen, Milchkühe beispielsweise, ne, das sind ja auch einfach Dinge, die manchmal nicht so einfach sind, die vielleicht nicht dein täglich Brot sind, sich da reinfuchsen und ich glaube, dass es auch vielleicht oft schwierig ist, menschlich dann da reinzukommen, ne, weil du kommst ja in eine Situation rein, wo ja, wie gesagt, gerade irgendwie alles durcheinander ist und ja die Not ist, dass es überhaupt weitergeht. Und ich glaube, dass das leider manchmal auch undankbar ist, je nachdem, ne, in welche Stimmung du da reingerätst und da gebe ich dir absolut recht, ist Helfer eigentlich überhaupt gar nicht ausreichend für.
Das ist auch ein Aspekt, der oft hinten runterfällt. Diese persönliche Eignung, die Eignung der Person vom Charakter her auch wirklich in alle Situationen reingeschickt zu werden. Mhm. Also auch da, die Einsatzleitungen, die müssen da auch wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl da dafür haben. Was liegt da gerade für einen Fall vor und wen kann ich da überhaupt hinschicken? Jemand, der jetzt die ersten zwei Einsätze hinter sich hat, den werde ich wahrscheinlich nur, wenn es gar nicht anders geht, zu irgendeinem ganz schwierigen Fall schicken. Schwierig, das ist da eine Definitionssache. Mhm. Es geht ja los, im blödesten Fall kommt ja irgendwann nachmittags auf den Betrieb, heißt Milchviehbetrieb, es muss gemolken werden. Der weiß ja nicht mal, wo der Melkstand ist. Mhm. Also, weil das kommt selten vor, aber es gibt dann Situationen, wo gerade die ganze Familie dann irgendwie anderweitig im Krankenhaus irgendwas auch Wichtiges organisieren. Und in der ersten Stunde sucht jetzt erstmal, wo ist der Kuhstall, wo ist der Melkstand, wo ist der Lichtschalter und muss sich da reinfinden. Es gibt natürlich auch ganz andere Geschichten. Alles vorbereitet, geplanter Einsatz, zum Beispiel bei Geburt. Da kann ich vorher schon mal hin, kann schon mal eine Mahlzeit, also einen Abend oder einen Vormittag mitarbeiten, dann weiß ich, wie die Abläufe sind. Mhm. Ich habe alle Unterlagen auf dem Tisch. Mhm. Es ist alles vorbereitet, es läuft nicht am zweiten Tag, das Silo leer mit Kraftfutter und. Also sprich, da ist ein wahnsinniger organisatorischer Aufwand, aber noch viel mehr menschlicher Aufwand dahinter, da immer die passenden Menschen zusammenzubringen.
Ja, ich musste nur gerade auch an einen Lehrer von mir in der Schule denken bei der Ausbildung, der auch gesagt hat, dass es Punkt 1 für jeden Betrieb ja auch eigentlich wahnsinnig wichtig ist, so einen Notfallplan in der Schublade zu haben, eben wenn mal so Fall X eintritt, ne, dass sich zum Beispiel dann ein Betriebshelfer daran orientieren kann. Und der auch bei einem Mitschüler von mir, der auch gesagt hat, so nach dem Motto, ich weiß nicht mehr, ob es um Milchkühe oder es ging um auf jeden Fall um tierische Produktion und er hatte auch nur Ackerbau und dann so nach dem Motto, ja, brauche ich eh nie wieder. Und dann hat der Lehrer auch gesagt, so nach dem Motto, ne, wenn ihr hier fertig seid, dann seid ihr ausgebildete Landwirte, so dass ihr theoretisch auch als Betriebshelfer in einen Betrieb gehen könntet und dann müsst ihr schon auch Datengrundwissen haben. Und da musste ich nur auch dran denken dann. Also ich meine, ich wäre wahrscheinlich auch total überfordert dann, wenn ich erstmal da hinkomme, ne? Und dann, wie gesagt, dieses mit der Arbeit oder beziehungsweise mit den Betriebsabläufen überfordert sein und dann aber noch die emotionale Schiene dann oder die menschliche Schiene, ist, glaube ich, echt, also ich ziehe den Hut wirklich. Also
ja.
Das ist schon, glaube ich, eine Balance, die ziemlich schwierig ist.
Ein ganz wichtiger Aspekt, du hast gerade den Notfallordner erwähnt. Egal, ob der in Papier vorliegt oder auch digital, wahnsinnig wichtig. Weil es darum geht auch einfach, die wichtigsten Kontakte zu haben. Also sprich, gerade wenn es um Tierhaltung geht, wer kann sich mit Fütterung, wer kann sich eventuell mitmelken, wer kann sich eventuell auch mit irgendwelchen Hardware-Geschichten an irgendwelchen betrieblichen Einrichtungen auseinandersetzen, wer hilft mir dabei. Dann auch, wer ist für was zuständig, wer ist denn überhaupt mein Ansprechpartner. Wir haben immer öfter auch Betriebe, wo Mann, Frau, also ich möchte jetzt niemanden ausgrenzen, vielleicht sogar außerbetrieblich einer Tätigkeit nachgehen und sich auch noch nie so wirklich dafür interessiert haben, wer ist denn jetzt überhaupt der Tierarzt? Mhm. Ja, wenn ich da nirgends eine Nummer habe, dann muss ich irgendeinen anrufen, der hoffentlich weiß, nee, ich bin's nicht, aber könnte der Kollege aus der Nachbarstadt sein. Mhm. Also so ein Notfallordner, der wird bei uns immer ganz eng in Verbindung gebracht mit der Betriebshilfe, weil davon können alle nur profitieren, in dem Fall, den man hoffentlich nie braucht, nämlich dann, wenn er einmal geöffnet werden muss.
Mhm. Aber dabei würdet ihr denn auch wahrscheinlich ja dann als Dienstleister oder als unterstützt ihr dabei auch, den vorzubereiten? Habt ihr da, gibt es da Vorlagen? Jetzt sind wir ziemlich weit, vielleicht schon weit weg vom Thema, aber das ist natürlich sehr spannend, dass ihr dann sagt, hier, das ist so eine Vorlage. Wenn ihr das ausgefüllt habt sozusagen, dann seid ihr gut davor, wenn denn mal ein Notfall eintritt, sag ich mal, dass da die Tierarzt-Telefonnummer drin ist, vom Landmaschinen-Schlosser, dass man weiß, oder vom Melkstand, wen man anrufen muss, wenn jetzt der Melkstand nicht anspringt oder wie auch immer. Da habt ihr sowas oder gibt es da Möglichkeiten?
Also helfen kann man immer, klar, und es gibt Vorlagen, aber da kann ich auch alle beruhigen. Also in jedem Bundesland gibt es dann entweder von der Kammer, vom Landvolk, vom Bauernverband, von der Landesanstalt, wem auch immer, Vorlagen, an denen man sich wirklich sehr gut entlanghangeln kann. Mhm. Da gibt es Internet so viel her und spätestens jetzt mit diversen KI-Geschichten kann man sich da einfach mal hersuchen lassen, was gibt es denn alles und sich selber was Wunderschönes basteln. Aber natürlich, die Maschinen unterstützen auch dabei. Und das ist auch kein Hexenwerk. Da geht es auch nicht darum, dass der über 100 Seiten jedes Detail beschreibt. Ja. Viel wichtiger ist, dass auf 2 Seiten einfach alles das, was am ersten Tag, die ersten paar Stunden wichtig ist, da mal beschrieben ist und skizziert wird, um einfach dann auch ja, so weit zu kommen, bis dann doch ein Ansprechpartner unterstützt am Betrieb.
Jetzt vielleicht nochmal ein Themenwechsel, sag ich mal, weg von der Betriebshilfe. Wir haben jetzt ja schon den Ursprungsgedanken wieder angesprochen. Siehst du denn jetzt für euch Chancen und Risiken in der Entwicklung in der Landwirtschaft, dass du sagst, vielleicht mal, man sieht ja leider Gottes, die Betriebe werden weniger, dafür größer, egal jetzt, wo es in Deutschland, sag ich mal, ist. Würdest du sagen, das ist eher eine Chance für die Maschinenringe oder vielleicht sogar ein Risiko, weil du sagst, oder weil man sagen kann, die Betriebe werden größer, die Maschinen rechnen sich eher, oder würdest du sagen, dieser Grundgedanke bleibt gleich, weil dann auch einfach der Maschinenring vielleicht größere Maschinen anschafft und vermietet. Sag ich mal, wenn wir jetzt wieder beim Beispiel bleiben, Grubber, anstatt früher ein 3 Meter Grubber, wird dann halt ein 6 Meter Grubber angeschafft im Maschinenring und geteilt. Oder wie würdest du das sehen aus eurer Sicht?
Du hast das Beispiel mit Maschinen gebracht. Da haben wir einen riesen Vorteil. Das ist ein wichtiger Baustein von unserem Konzept und der spielt sich auch in unserem Namen wieder. Aber zum Glück nicht da alleinig ausschlaggebende. Wir haben keine Angst vor der Zukunft, ganz im Gegenteil. Es hat so viele Veränderungen und so viele neue Herausforderungen die letzten 60, 70 Jahre gegeben. Und das Schöne ist, in fast jedem Teilaspekt haben die Maschinenringe ihren Teil beitragen können, um die Landwirte zu unterstützen, um die Familien zu unterstützen und auch weiterzukommen. Natürlich ab und zu kommt vielleicht sogar der Vorwurf, die Maschinenringe verhindern den Strukturwandel. Ja, mag sein, je nachdem, wie man da auf die ganze Sache draufschaut. Ansonsten ist der Maschinenring immer mit dabei, den landwirtschaftlichen Betrieben und den Familien zu helfen, mit der jeweiligen Rahmenbedingung einfach am besten umgehen zu können. Und ja, viele haben gesagt, die Technik bricht weg, was macht ihr dann? Digitalisierung, ein riesentolles Betätigungsfeld für uns. Auch da kommt es auf Vertrauen an, auch da kommt es auf Dienstleistung an. Vieles läuft komplett digital. Manches läuft noch viel kompletter und viel besser, wenn die Mischung aus digital und persönlicher Betreuung stattfindet. Und da sind wir dann doch als Landwirtschaft und der grünen Branche in einer kleinen Nische, den die großen Systemhersteller nicht 1:1 abbilden können, um das als konkretes Beispiel nehmen zu können. Also da wird es momentan definitiv nicht langweilig und nicht besorgniserregend für die Maschinenringe.
Wobei, da muss ich dir vielleicht, ich weiß nicht, du hast jetzt gerade gesagt, ihr Geld oder manche sagen, ihr seid dann so ein bisschen ihr verhindert den Fortschritt, aber ist es nicht eher komplett, sag ich mal jetzt, wenn ich jetzt als Landmaschinenhersteller hier wieder spreche, eigentlich das Gegenteil, weil wenn man jetzt, sag ich mal, bei einer Mais-Sämaschine ist oder bei einer modernen Sämaschine, ist es ja durchaus so, dass sich der Schritt in die moderne Technik, sag ich mal, jetzt so mit Aussaatkarten und elektrischen Dosierradantrieben etc. sich ja dann auch deutlich schneller auch für kleinere Betriebe rechnet, wenn so eine Maschine in der Gemeinschaft angeschafft wird, als wenn man jetzt normaler Betrieb wie, sag ich mal, Milchvieh, man würde sich dann so ein einfaches Mais-Sägerät kaufen und da irgendwie sein Mais säen, so wie man das immer gemacht hat. Man sät dann immer seine 9 bis 10 Pflanzen pro Quadratmeter etc. Aber wenn man jetzt in der Maschinengemeinschaft die Chance hat, eine größere Sämaschine zu kaufen mit mehr Technologie, um dann auch zum Beispiel variable Aussaatkarten abzuarbeiten, dann würde ich ja eher sagen, dass ihr sogar noch ein Verband seid, der dafür sorgt, dass modernere Technik Einzug erhält oder effizientere, ich sage mal nicht modernere, sondern effizientere Technik, sei es jetzt bei der teilflächenspezifischen Aussaat oder Gülleausbringung, wenn man jetzt ein modernen Pumptankwagen hat, der irgendwie auch unterschiedliche Mengen ausbringen kann, vielleicht sogar mit einem NIR-Sensor, dass sowas dann überbetrieblich eingesetzt ist, ja eher das Gegenteil, sage ich mal, als Fortschritt zu verhindern, zumindest von technischer Seite her, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Also ich sehe es ähnlich. Es gibt natürlich auch andere Stimmen, die sagen, solange es den Maschinenring gibt, bleiben die Strukturen klein, bleiben die Kosten hoch, wird weniger verkauft, weniger verpachtet, weil dann ja auch der Nebenerwerb plötzlich noch interessant bleibt. Da bin ich jetzt ein bisschen ketzerisch, aus Sicht der Landmaschinen- und Landtechnikhersteller kann es ja nichts Besseres geben, als dass es viele kleine Betriebe gibt. Am Schluss kauft sich doch jeder, vielleicht auch mit Kollegen in der Maschinengemeinschaft gemeinsam, irgendwann wieder einen neuen Schlepper. Bleiben da jetzt aus 5, 6 Betrieben nur noch 1 oder 2 große über, brauche ich ja weniger Stückzahl an Technik, weniger Support und. Also sprich, es hätte Auswirkungen. Deswegen gefällt mir deine Argumentation ganz gut. Ja, wir bringen den technischen Fortschritt, wie es unser Gründervater schon gesagt hat, in die Betriebe. Und vor allem sichern wir auch Einkommen im ländlichen Raum. Und was momentan, denke ich, auch wieder mehr in den Fokus kommt, Betriebe, die vor Ort sind, die teilweise noch Parkkapazitäten über haben, die tragen auch ganz nennenswert zum Erhalt von Kulturlandschaft, von Landschaftselementen, von unserem touristischen Attraktivität auch bei. Das wird auch oft vergessen. Ich will das dann nicht anfangen mit Flurbereinigung und Hecken weg und, was immer diskutiert wird, auch in Social Media und dergleichen. Eine lebendige Landwirtschaft vor Ort, die einen Strukturwandel hat, die auch sich weiterentwickelt, ist, denke ich, für uns im ländlichen Raum wahnsinnig wichtig, heißt aber auch gleichzeitig, wir bewahren ein klein wenig die Strukturen. Konkretes Beispiel, wer will ins Allgäu fahren, wenn es die Almen und die Weiden nicht mehr gibt, sondern alles verbuscht? Oder wer fährt irgendwo noch an den Bodensee? Oder wer fährt irgendwo hin in den Harz, wo wir jetzt ja schon die Auswirkungen sehen? Hat nichts mit Landwirtschaft zu tun. Aber Landwirtschaft vor Ort, landwirtschaftliche Betriebe vor Ort und vor allem auch in einem gewissen Maße Tierhaltung vor Ort tragen dazu bei, dass unser Land auch so schön und so attraktiv bleibt, wie wir momentan sind. Und auch da sehen wir uns ein klein bisschen verantwortlich dafür.
Ja, also gebe ich dir absolut recht. Also gerade, du hast jetzt ja die süddeutschen Beispiele gebracht, ja, oder beziehungsweise den Harz jetzt nicht unbedingt als süddeutsch, aber du hast, das ist schon richtig, dass auch die Landwirte und auch gerade so, sag ich mal, bei euch in den Strukturen dann viel auch dann noch in der Kultur- oder Landschaftspflege gemacht wird. Das ist jetzt, sag ich mal, bei uns in Mitteldeutschland vielleicht weniger, dann wieder eher Norddeutschland wieder mehr, wo es dann um die Deichpflege geht und die Knickpflege und diese ganzen Sachen, die man da so hat. Da gebe ich dir absolut recht, dass das auch dann natürlich erhaltenswert und dann auch erstrebenswert, dass da diese Kapazitäten dann da sind, um das dann auch alles durchführen zu können. Also kann ich dir auch nur beipflichten, muss ich sagen. Vielleicht noch, ich habe noch eine Frage, aber die hast du, würde ich fast sagen, vielleicht teilweise schon beantwortet. Der Maschinenring, wenn man jetzt als außenstehender Mensch guckt, wir haben jetzt gerade gesagt, du hast gerade gesagt, stark in Süddeutschland, würdest du sagen, dass der Maschinenring eher ein Thema für kleinere Betriebe ist oder hast du Vorteile eigentlich für alle Betriebsgrößen in irgendeiner Form, sei es jetzt Digitalisierung oder Einkaufsmöglichkeiten oder ja, Rabattmöglichkeiten dann im Einkauf? Würdest du sagen, das ist ein Thema, was eigentlich jeden Betrieb in Deutschland betrifft oder sagst du grundsätzlich, oder du hast ja schon gesagt, teilweise von den Maschinen her in größeren Strukturen ist es vielleicht nicht so wichtig wie in kleineren Strukturen, aber willst du sagen, man kann das so nicht über einen Kamm scheren, sondern es ist eigentlich wichtig für alle Betriebe?
Ja, klar. Also du hast ein paar Argumente schon gebracht. Grundsätzlich Maschinenring, Betriebshilfsdienst und alles, was dazugehört, ist für jeden Betrieb und vielleicht sogar für viele Familien außerhalb der Landwirtschaft ganz interessant. Zum einen, wir haben die Maschinen, wir haben die verschiedenen Angebote in der Betriebshilfe, wir haben Einkaufsvorteile, Winterdienst und. Wir sind potenzielle Arbeitgeber für verschiedenste Berufsfelder. Wir sind definitiv Ansprechpartner für immer wieder neue Themen auch. Und klar, ein großer Betrieb in Mecklenburg, der wird sicher nicht bei uns anrufen und sagen, könnt ihr bei uns ein Konzept ausarbeiten für einen Gemeinschaftsmähdrescher? Mhm. Es gibt aber Situationen, wo große Betriebe anrufen und sagen, ihr seid schon fertig mit dreschen, wir haben ein richtig beschissenes Wetter. Bitte, bitte, könnt ihr irgendwie organisieren, dass das Getreide abgefahren wird und. Also oft sind es ja auch nur kleine Momente, die alle paar Jahre mal auftauchen. Auch dann sind wir zuverlässige Ansprechpartner. Und was on top dazu kommt, wir sind definitiv nicht politisch aktiv, aber wir sind darin sehr gut, alles, was hinterher umgesetzt werden muss, auch gemeinsam mit unseren Mitgliedern einfach in der Praxis zu erledigen. Und da sind wir für fast alle Betriebe auf jeden Fall irgendwann mal interessant. Und wir waren ganz am Anfang bei Mein Acker. Mhm. Es gibt auch große Betriebe, die momentan Lösungen haben, die vielleicht in Kürze nicht mehr existieren. Auch die schauen sich nach neuen Partnern um. Auch da haben wir plötzlich Zugangsmöglichkeiten. Also sprich, als Antwort auf die Frage, ich sehe uns als möglichen Partner für Betriebe, egal wo und egal in welcher Größe.
Du hast mich gerade noch auf eine weitere Frage gebracht, die ich immer wieder höre, wenn ich mit Betrieben in Ostdeutschland spreche, das ist das Thema Mitarbeitergewinnung oder dass man teilweise tatsächlich vor der Herausforderung steht, dass man nicht weiß, wer fährt jetzt in der Ernte sozusagen den Mähdrescher. Also habt ihr eigentlich auch ein Tätigkeitsfeld, sage ich mal, dass man, wie du schon sagst, nicht nur den Mähdrescher dann vermittelt, weil vielleicht der eine Maschinenring schon fertig ist mit der Ernte, sondern auch den den Mitarbeiter tatsächlich, dass man sagt, wenn man jetzt im Frühdruschgebiet ist, im Rheingraben oder so, weiß ich nicht, in Rheinland-Pfalz, und dann sagen die, ja, wir sind Ende Juli fertig mit dem Dreschen, und dann sagt der Betrieb in Schleswig-Holstein, wir sind ja noch nicht mal angefangen, aber wir haben aber keinen Mähdrescherfahrer. Macht ihr das eigentlich auch?
Jein. Also sprich, vieles, was gemacht wird von uns, läuft über gewerbliche Töchter. Mhm. Klassische Personaldienstleistungen, also Zeitarbeit. Ja. Da ist es auch alles absolut sauber darstellbar und sauber von den Sozialvorschriften her einfach wiedergegeben. Was oft natürlich im landwirtschaftlichen Bereich nachgefragt wird, ist jetzt falsch formuliert. Aber wir sind sehr flexibel in der Auslegung von, ich sag mal, Gesetzen und Verordnungen. Und vieles von dem, was oft gefordert wird, ist gar nicht so einfach umzusetzen. Also sprich, ja, wir legen ganz viel Wert darauf, dass alle Mitarbeiter, egal ob sie jetzt dann nur zum Mähtausch irgendwo hingehen oder auch sonst ganzjährig angestellt sind, wirklich im absolut legalen Bereich sind. Ich will da keinen Generalverdacht aufkommen lassen, aber die Landwirte sind maximalst flexibel in der Auslegung ihrer Forderungen und würden da manchmal auch Dinge in Kauf nehmen. Und da sind wir ganz klar dagegen. Ganz klar in Kauf nehmen. Das geht los bei Arbeitszeitgesetz.
Ja.
Nur weil Ernte ist. Carina, ich schaue dich jetzt mal ganz bewusst an. Wenn jemand jetzt in der Grasernte unterwegs ist, nur fährt morgens, ich sag mal, wirklich um 7 vom Hof, wenn wir jetzt ehrlich sind, und da sind ein paar kleine Pausen dazwischen, eigentlich sollte um 18 oder um 19 Uhr Schluss sein. Aber wenn jetzt mitten im Juni jemand vom Häckselwagengespann absteigt um 19 Uhr und sagt Feierabend, der wird ja angeschaut und gefragt, ob er jetzt auf Teilzeit umgestellt hat. Also,
ja,
leider
war. Von daher, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Ja, wir unterstützen bei solchen Anfragen. Ja, wir haben die Möglichkeiten, aber es ist bei weitem nicht alles, was nachgefragt wird, auch realisierbar.
Nein, also das war jetzt auch nicht, also nicht falsch verstehen, das war jetzt auch nicht die Frage, aber grundsätzlich kam mir nur die Idee, dass das ja auch vielleicht ein Feld ist, einfach weil ihr dieses riesige Netzwerk ja habt von Leuten und vielleicht auch von Leuten, die nochmal was, wie du schon gesagt hast, was man früher vielleicht dann nach der Ausbildung machen konnte, dass man einfach nochmal so einen Blick über den Tellerrand werfen kann, wenn man jetzt sagt, ich will vielleicht auch nochmal Erfahrung in Ostdeutschland sammeln oder in Westdeutschland oder auf einer anderen Betriebsgröße, auf einem anderen Betrieb etc.
Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also ich selber war jetzt leider nie Betriebshelfer. Ich hatte während dem Studium das Glück, dass ich für einen relativ großen Schlepperhersteller aus dem Allgäu unterwegs sein durfte als Vorführfahrer und dann auch als Werkstudent und habe da auch viel Erfahrung sammeln dürfen. Genau das, was du beschrieben hast, Johannes. Ich hatte damals auch noch das Pech, ich durfte keinen Schlepper fahren mit der Reifen drauf, sondern meiner hat dann 3 Jahre lang nur Förderbänder gehabt. Also sprich, das war noch eine zusätzliche Herausforderung. Carina schaut ganz komisch. Also ich war für Challenger damals unterwegs.
Ja.
Und da war es ja auch so, dass man in vielen Regionen genau diese Geschichte hat. Man hat oft die Maschinen über weite Strecken umgesetzt, weil die Erntearbeiten noch nicht abgeschlossen waren, weil teilweise 2-3 Wochen einfach Unterschied drin waren. Um zurückzukommen auf die Geschichte, Erfahrungen zu sammeln, ja klar, also jede Möglichkeit mitnehmen. Aber das sind auch wieder in dem Bereich die Betriebe, die schon nicht wissen, auch auf den kleineren Betrieben oder auch in den Frühdorschgebieten, wo sie ihre Mitarbeiter herbekommen, die haben gar kein großes Interesse, den Mitarbeiter noch woanders hinzuschicken, weil plötzlich bleibt Urlaub über, plötzlich sind die auch ausgepowert, wenn sie dann wieder auch im Betrieb gebraucht werden. Das muss man auch ganz ehrlich zugestehen, wenn da jemand dann nochmal zusätzlich 2 Wochen auf dem Mähdrescher verbringt, das muss man auch mögen. Und es muss, und jetzt komme ich auf ein Thema, das nie jemand hören will, auch ordentlich bezahlt werden. Es fährt niemand mehr für Mindestlohn so eine Maschine und man muss auch vorsichtig sein, kann der Mindestlohn bekommt, auch wirklich vernünftig mit dem Mähdrescher oder mit dem Häcksler umgehen. Ein kleines Beispiel, ich kann dem Häckslerfahrer bezahlen, was ich will. Wenn der einmal mir das Gebiss am Staumasten irgendwo einhakt, dann war es teuer.
Ja.
Und jetzt bin ich noch böser. Viele haben Spaß an Landtechnik, aber nicht jeder, der im Landwirtschaftssimulator richtig toll ist, kann das Ding auch nicht fahren.
Ja.
Mit dem Thema setzen wir uns auch regelmäßig auseinander.
Ja, da sprichst du wahre Worte aus, Martin. Mhm. Jetzt muss ich nochmal, jetzt ist mir noch eine Frage wieder aufgekommen, wo wir gerade über Erfahrungen gesprochen haben. Habt ihr eigentlich auch, oder bist du auch regelmäßig im Austausch mit, sag ich mal, Maschinenringen oder so einer, den Gemeinschaften der Maschinenringe im Ausland, im europäischen jetzt zum Beispiel, sag ich mal, dass du dich austauschst mit den niederländischen Kollegen, mit den italienischen, dänischen etc. Seid ihr da im Austausch oder gibt es da überhaupt ähnliche Verbände, die so arbeiten wie ihr?
Natürlich gibt es das. Wir haben ja auch den Weltverband der Maschinenringe. Mhm. Regelmäßiger Austausch ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Aber es gibt ein Netzwerk, es gibt einen Austausch. Auch jetzt erst Ende 25 war die Tagung des Weltverbandes in England bei London, wo man auch die Kollegen aus fast allen Ländern erreichen kann, wo es einen Maschinenring gibt. Die starken Länder, da muss man auch ganz ehrlich sein, der Maschinenringe sind klassisch hier rund um den deutschsprachigen Raum und mittlerweile aber auch zusätzlich in Afrika. Also ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen über unsere Maschinenring Foundation, die ursprünglich mal gegründet wurde in dem jetzigen Format als Möglichkeit zur Hilfe bei Katastrophenfällen, wie zum Beispiel im Ahrtal. Mhm. Und die leistet momentan auch richtig tolle Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit, da gerade im Senegal, Kenia und noch weiteren Ländern. Und da besteht intensivster Austausch. Wir haben sogar afrikanische Mitarbeiter hier bei uns im Haus, die für die Foundation tätig sind.
Also das bedeutet, dass ihr dann quasi dort vor Ort helft bei Projekten?
Beim Gründen von Maschinenringen und dem Etablieren der Maschinenringorganisation. Also wir machen keine klassische Projektarbeit wie andere Entwicklungshilfegesellschaften.
Ja.
Sondern dort werden Maschinenringe gegründet mit dem Startkapital und nach relativ kurzer Zeit sollen die sich auch selber finanzieren und selber mit dieser Idee dann auch ihren normalen Alltag bestreiten können. Also nicht, wir fahren dahin, da Jahre, so lange gibt es Geld und da wird was Tolles gebaut und dann sind wieder alle weg, sondern es wird Anschub geleistet, es wird Maschinenring gegründet, Struktur ähnlich wie hier bei uns, also mit Ehrenamt, mit verantwortlichen Personen, mit angepasster Technik. Und wenn er dann läuft, dann sind wir als Unterstützer im Hintergrund. Also eigentlich heraus aus dem Ganzen und dann läuft es vor Ort.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Sind dann auch Leute aus Deutschland dann da dauerhaft vor Ort in den Maschinenringen oder in den Regionen, wo diese Maschinenringe gegründet werden? Oder ist das dann, oder wie muss man sich das vorstellen? Wie wird so ein Projekt dann angegangen?
Dauerhaft vor Ort? Nein. Dauerhaft erreichbar? Ja. Also sprich, wir haben erfahrene Kollegen, die dann oft sagen, jetzt bin ich dann in einem Alter, wo ich hier in Deutschland das alles mal ein bisschen langsamer laufen lasse. Ich möchte aber den Maschinengedanken, so wie ich vor 30, 40 Jahren in Deutschland gestartet bin, in Afrika noch weiterentwickeln. Die sind da oft mit vor Ort und unterstützen durch ihr Wissen. Mhm. Haben da zwei, drei Kollegen, die selber als Studenten oder danach sogar in der Entwicklungshilfe tätig waren. Das ist natürlich die ideale Konstellation. Und dann geht es darum, mit den Verantwortlichen vor Ort einfach loslaufen und die Maschinenring-Idee weiterzubringen. Das Schöne ist, im Senegal läuft es jetzt seit 4, 5 Jahren und da melden sich jetzt immer mehr Dörfer, immer mehr Regionen aktiv und sagen, wir wollen auch so einen Maschinenring haben. Also da ist meine Kollegin wird mich umbringen, diese Missionarsarbeit zum Glück schon lange vorbei,
ja.
Sondern da hält die Maschinenring-Idee jetzt Einzug und es strahlt dann auch auf Nachbarländer aus. Und es macht richtig Spaß, das auch sehen zu können und mitzubekommen, wie sich die Maschinenidee dort genauso entwickelt, wie es damals bei uns auch war. Also sprich, mit Mechanisierung geht's los, dann muss das Ganze wirtschaftlich werden. Und nur dann, wenn auch ein Nutzen für die Familien da ist, dann wird es auch verwendet und dann wird auch der Maschinenring dort seinen Weg gehen können.
Ja, also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich finde auch auch sehr sinnvoll, ne? Weil das ist ja da genau das, die Leute wissen dann, dass sie Technik haben, die Effizienz steigert und wenn die dann, so wie du sagst, ja schon selber das Gefühl haben, dass es was bringt, das ist ja die beste Werbung für alle, also egal, ob wir jetzt von unseren Maschinen sprechen, von irgendwelchen digitalen Lösungen, wenn der eine Nachbarlandwirt dem anderen Nachbarn erzählt, wie gut seine Maschine funktioniert, am besten auch sonntags morgens beim Stammtisch oder so, eine bessere Werbung kann man eigentlich ja nicht haben und in dem Fall scheint das ja bei euch auch in Afrika selbst zu funktionieren, dass diese Sachen weitergetragen werden, sonst würden die sich ja nicht vermehren wollen, diese Maschinenringe. Also finde ich sehr spannend und interessant, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, Carina, hast du noch eine Frage an Martin? Oder?
Nee, eine Frage direkt nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Zuhörer hätten, der sagt, ach Mensch, auf Betriebshelfer hätte ich Lust. Vielleicht finden wir ja auch noch ein neues Wort. Ja. wo könnte der sich denn melden? Soll der sich beim Maschinenring Deutschland melden oder beim Maschinenring bei sich vor Ort? Wie ist da so der Vorgang?
Das Allereinfachste ist wirklich beim Maschinenring vor Ort dann. Weil wenn es dann was wird und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, die eine oder andere, dann müssen die Menschen vor Ort miteinander klarkommen. Mhm. Wenn jemand sagt, oh, ich will mir das erstmal unverbindlich anhören, dann auch gerne bei mir melden. Relativ schnell wird es aber dann nur über den Machine Learning vor Ort auch laufen können.
Mhm. Ja, wer weiß. Ne? Wir haben ja doch schon mal die ein oder andere Sache hier über den Podcast vermittelt oder ja auch oft ist der Tonus so nach dem Motto, ja, warum soll ich denn Landwirt werden, wenn ich keinen eigenen Betrieb habe? Aber ich finde, das ist ja zum Beispiel auch auf jeden Fall ein sehr, wie wir festgestellt haben, ehrenswerte Sache und bestimmt auch eine sehr spannende Sache. Und ja, vielleicht findet sich ja doch noch einer oder eine.
Würde mich freuen, ja.
Ja, ansonsten, Johannes, habe ich eigentlich keine Fragen mehr. Ich glaube, du hast dann
ja, ich habe noch gute Fragen. Gut, dass du mich daran erinnerst. Martin, wir haben immer noch zum guten Schluss, haben wir immer noch eine ganz wichtige Frage zu klären. Das hat sich irgendwie mal aus den ersten Folgen so ergeben. Wenn du jetzt so einen normalen Sommertag hast, Martin, und du bist nicht in der Ernte bei deinem Bruder unterwegs und du sitzt dann gemütlich vorm Grill, was kommt denn dann auf den Grill? Eher so ein Kotelett oder ein Würstchen?
Es gibt keine falsche Antwort.
Ich kann jetzt leider keine Handybilder zeigen. Bei uns kommt wirklich fast alles auf den Grill. Also es kommt Würstchen und Kotelett drauf und auch noch ein klein bisschen Gemüse.
Das klingt gut.
Ja.
Grillgemüse ist auch völlig unterschätzt, wie ich mir immer so denke. Ja, und was gibt es denn dazu? Trinkt ihr da unten gerne mal ein Bierchen oder lieber einen Wein oder zu einem gemütlichen Abend?
Also bei uns ganz klar Bier. Es gibt auch im Süden tolle Weine. Man muss nicht ins Ausland. Es gibt auch ganz tolle deutsche Weine. Aber ich bin, wenn dann Alkohol, dann eher ein Team Bier.
Okay.
Sehr gut.
Haben wir die wichtigen Fragen für unsere Follower auch geklärt.
Die zwei wichtigsten Fragen geklärt. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen sehr, wie ich finde, sehr spannenden Einblick hier zu geben in den Bereich oder in den Maschinenring und in eure Tätigkeitsfelder. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und euch beim Maschinenring viel Erfolg.
Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke dafür, dass das wirklich ein ganz tolles Gespräch war. Und das Angebot an alle Zuhörer, wenn es Fragen gibt, wo ihr glaubt, die Maschinenringe können vielleicht weiterhelfen, bitte einfach melden. Wir geben unser Bestes. Dankeschön.
Danke dir. Ciao.
Ja, Carina, was war denn dein Eindruck zu unserem, wie ich fand, spannenden Gast Martin vom Maschinenring?
Ja, absolut spannend. Selbst für mich, die ja eigentlich wahrscheinlich ein bisschen mehr im Thema Maschinenring drin ist, wie du und vielleicht auch
das
der ein oder andere
hoffe ich
Zuhörer.
Zumindest, Carina.
Nee, trotzdem war es für mich auch nochmal spannend, das mir anzuhören und auch gerade, was er jetzt auch zum Schluss erzählt hat, dass da wirklich ja auch in Afrika da Maschinenringe aufgebaut werden. Das war mir zum Beispiel auch komplett neu. Das wusste ich auch noch nicht, dass das so über den Tellerrand da geht. Aber natürlich auch spannend zu hören. Ja, und ansonsten eben viele Dinge, womit ich mich in der Vergangenheit auch schon beschäftigt habe. Also auch zum Beispiel der angesprochene Notfallplan für den Betrieb. Das war bei mir damals auch ein ganzes Kapitel in meiner Bachelorarbeit, wie wichtig das ist. Und ich kenne auch den einen oder anderen, der schon als Betriebshelfer beziehungsweise auch Betriebshelferin gearbeitet hat und das mir halt auch schon ein paar Mal so gespiegelt hat, ne, dass das halt auch oft dann nicht so schön war, auf so Betriebe zu kommen, dass dann, ne, dann läuft vielleicht auch nicht alles direkt natürlich richtig oder ne, im Auge des Betriebsleiters richtig oder so. Und weil ja, wie angesprochen, ne, du kommst da ins Chaos, du weißt ja nicht mal, wo der Lichtschalter ist und sollst da alles schmeißen wie gehabt. Und da habe ich auch damals gesagt, so, es tat mir auch so leid, das zu hören, dann, ne, wo du denkst, ja, eigentlich müssten doch die Betriebe total dankbar sein, dann, wenn jemand da ist, der überhaupt mit anpacken kann. Und auf der anderen Seite werden sie dann da noch rund gemacht. Also, ne, ich meine, ich verstehe das, dass man emotional, je nachdem, was passiert ist, auch angekratzt ist. Aber fand das schon auch traurig, das irgendwie zu hören. Und das war natürlich auch nochmal wichtig, vielleicht das anzusprechen, dass wenn jemand da ist, dann, dass man auch dankbar dafür ist und vielleicht sich auch kurz in die Person hineinversetzt, dass es auch nicht so leicht ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, wir hatten ja sogar schon mal, ist mir dann auch während der Folge eingefallen, wir hatten ja sogar schon mal eine Folge mit einem Betriebshelfer damals, der auch dann darüber berichtet hat, was er da schon alles erlebt hat. Und das deckt sich ja eigentlich mit dem, was du jetzt gesagt hast. Ich glaube, das war, jetzt muss ich mal nachgucken, ich glaube, es war Folge 23.
War auf jeden Fall sehr am Anfang, ja.
Da könnte derjenige, und wir verlinken die auch nochmal, die Folge, da kann man ja dann nochmal reinhören. Also wer sich da wirklich für interessiert, Das war jetzt ja eigentlich nur ein Nebenthema sogar, ne, vom, von dem Thema Maschinenringe. Kann da ja nochmal reinhören. Was ich auch wirklich sagen muss, was ich so, oder warte, jetzt erzähl du noch eben zu Ende.
Ich wollte nur sagen, als Nebenthema klar, ne, also ich meine, wie gesagt, wie der Name ja schon sagt, Maschinenring mit dieser Maschinengemeinschaft oder und auch Betriebshilfe war ja so der Anfang, sage ich mal, ne, aber das, was da ja, wie gesagt, mittlerweile alles im sich, welche Räder sich da alle drehen und wahrscheinlich ja auch unterschiedlich, ne, also nicht jeder von den 240 Maschinenringen in den Kreisen wird ja auch wahrscheinlich nicht das Gleiche anbieten, weil ne, es sich vielleicht auch regional unterschiedlich eben ist. Wenn du jetzt eine Region hast, wo zum Beispiel überhaupt gar keine Zuckerrüben sind, ja, dann brauchst du dich natürlich auch nicht um Transport und ja Abrechnung und sowas zu kümmern. Das kommt ja auch noch dazu und das ist natürlich auch schwierig, da auf alle Felder da jetzt so genau einzugehen. Ne? Das wollte ich nur sagen. Sehr, sehr vielfältig.
Also da gebe ich dir recht. Und was ich jetzt mitnehmen würde, ist tatsächlich auch das Gleiche, was jetzt natürlich zum Schluss kam, mit diesem internationalen Tätigkeitsfeld dann auch Richtung Afrika, fand ich sehr spannend, aber auch diese ganze Entwicklung, wie sich der Maschinenring immer wieder anpasst an Strukturwandel in der Landwirtschaft, wie aktuell das Thema doch dann auch wieder wird, wenn bestimmte Herausforderungen auf den Betrieben vorhanden sind, sei es jetzt die, wie ihr gesagt habt, mit der E-Rechnung, die Maschinenauslastung, Effizienzsteigerung, diese ganzen Themen machen den Maschinenring ja doch zu etwas, was wirklich auch im Alltag wichtig ist. Auch wenn man jetzt wirklich nur darüber nachdenkt, möglichst günstig Betriebsmittel einzukaufen, wie Öl oder weiß ich nicht, Öl, Werkzeug etc. oder auch Versicherungen abzuschließen für Verträge. Das ist ja auch ein Tätigkeitsfeld. Von dem her fand ich das wirklich sehr spannend, da mal einen Überblick zu kriegen, den uns Martin da gegeben hat für die über den Maschinenring, über die Maschinenringe. Ja, Carina, dann würde ich sagen, wir haben jetzt ja die Folge, wenn ihr jetzt bis zum Ende gehört habt, ist ja bald schon Ostern, kann man ja schon sagen. Ne? Da haben wir ja schon grünen Donnerstag. Ich nehme an, Carina, du gehst jetzt, wir haben jetzt ja Montag, gehst jetzt nochmal ins Eier sortieren und Eier vorbereiten für die Ostertage, damit jeder ein frisches, gefärbtes Osterei nach Möglichkeit Ostersonntag auf dem Tisch hat.
Ja, also ich denke auch, das wird unser Haupttätigkeitsfeld diese Woche. Also mal gucken, wie das Wetter wird. Ich habe gerade gedacht, ja, passend zur, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, aber passend zum Ende der Podcast-Folge hat das Aprilwetter hier anscheinend zumindest kurz mal aufgehört. Die Sonne scheint. Ja, schauen wir mal, wie es gemeldet ist. Ich glaube, jetzt Anfang der Woche soll es noch mal ein bisschen was geben, aber ab Mitte der Woche auch wieder besser. Vielleicht kommen wir dann auch noch vor Ostern auf den Acker, um die Rüben zu säen, aber alles unter Vorbehalt. Das schauen wir jetzt einfach mal, wie es wird. Und ansonsten wird diese Woche auf jeden Fall mit Ostereiern und Co. tatsächlich nicht langweilig, nein.
Ja, ich hoffe, ich hatte nochmal ein Wetterbericht geguckt, soll auch wieder kalt werden, nicht, dass eure Rüben noch zu kalt gesät werden können.
Mal gucken, wie gesagt, ist jetzt auch kein Stress, ne? Es wird so geschafft, wie die Bedingungen es hergeben und ob es jetzt dann vielleicht diese Woche noch passiert oder dann doch nach Ostern, dann ist es so. Ich meine, Ostern ist ja auch früh dieses Jahr, also ich bin da ganz entspannt.
Ja, auf jeden Fall. Ja gut, Carina, dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche euch allen schöne Ostertage. Bleibt gesund, feiert schön mit eurer Familie und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Und Carina, das letzte Wort hast du natürlich.
Ich war schon völlig irritiert.
Corey war schon so irritiert. Ja,
Carina. Ich hatte kurz Angst, dass du mich jetzt hier abwirkst.
Einfach weggedrückt.
Ja, schön. Ja gut, dann würde ich auch ganz schnell noch ein schöne Ostertage wünschen, vielleicht mit ein bisschen Sonnenschein, besser Wetter. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wie Johannes zu Anfang schon gesagt hat, lasst uns gerne eine Bewertung da, folgt unserem Podcast, das hilft auf jeden Fall. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder und bis bald.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.